HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Fred Bahlke, Alleingelassener. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Fred Bahlke, schön, dass Sie da sind. Sie sind evangelischer Pfarrer und arbeiten in und für die Philippusgemeinde im Frankfurter Stadtteil Riederwald im Osten der Stadt. Die Frankfurter Rundschau hat mal über Sie getitelt, ein eher unkonventioneller Typ. Stimmen Sie dem zu?
Ich weiß nicht. Ich habe dieser Überschrift ja nicht verbrochen. Und ich weiß nicht, was der Redakteur sich dabei gedacht hat. Das hat er mir nämlich nicht verraten. Ich empfinde mich nicht so. Ich bin ganz normal evangelischer Gemeindepfarrer, lebe im Riederwald, wo ich arbeite. Und wir versuchen mit den Ehrenamtlichen und den paar Hauptamtlichen, die wir haben, zusammen in einem durchaus eigenen und eigentümlichen Stadtteil Kirchengemeinde zu sein.
Mit vollem Namen heißen Sie Dr. Fred Bahlke Nagel. Soll ich Sie mit Ihrem Doppelnamen anreden oder bei Bahlke bleiben oder wie hätten Sie es gern?
Bleiben Sie bei Bahlke, das ist überall so eingeführt. Der Doppelname war damals, als wir geheiratet haben, die einzige Möglichkeit, die damals da war. Mittlerweile gibt es andere.
Und der Fred ist eigentlich ein Friedrich?
Nein, der Fred ist ein Fred, ein ganz echter. Meine Mutter stammte aus einem kleinen Dorf, war die älteste von 6 Töchtern in einer sehr katholischen Familie. Und die jüngste dieser Töchter ist im Alter von 13 Jahren umgekommen bei einem Unfall. 2 Monate bevor ich geboren wurde. Diese jüngste der Töchter, meine jüngste Tante, die ich nicht kennengelernt habe, die hat sich gewünscht, wenn es ein Junge wird, dann soll er Fred heißen.
Sie sind seit 1988 Pfarrer und sind seit wann im Riederwald?
Seit 2002.
Seit 2002 im Riederwald. Beschreiben Sie uns doch mal bitte Ihre Gemeinde und Ihren Stadtteil.
Der Riederwald ist der kleinste Frankfurter Stadtteil. Hinter dem Festplatz, wo die Dippemess immer stattfindet, und der Eissporthalle, als kleine Wohnsiedlung umgeben von Verkehr und Gewerbe.
Also um Toast.
Das kann man so sagen. Ja. Die Straße, die drumherum führt, heißt Am Erlenbruch. Und ist eine der am meisten befahrenen Straßen Frankfurts. Immer wenn ich irgendwo hinkomme und erzähle, ich wohne im Riederwald, dann nicken alle verständnisinnig oder leiden still vor sich hin, weil schon alle, die von Osten nach Frankfurt gekommen sind, in diesem Stau gestanden haben, der immer und immer und immer um das kleine Ding da, diese kleine Wohnsiedlung drumherum stattfindet.
Wie bewegen Sie sich da fort?
Hauptsächlich mit dem Fahrrad. Das geht ganz gut.
Aber Sie tragen einen Helm, ja?
Ja, natürlich. Sollte man tun. In Frankfurt, auf jeden Fall. Der Riederwald ist der ärmste Frankfurter Stadtteil. Das hat historische Ursachen. Ist so zusammengesetzt, dass der große Teil der Leute, die im Riederwald leben, sehr geringe Einkommen haben. Die Wohnungen sind klein, werden jetzt langsam saniert, teilweise zusammengeschlossen zu größeren Einheiten. Das ändert aber den statistischen Schnitt nicht so direkt und nicht stark.
Wir haben ja noch Gallus, Fechenheim.
Ja, alle anderen Stadtteile, in denen es auch einen großen Anteil ärmerer Bevölkerung gibt, Höchst zum Beispiel, die haben auch Quartiere, in denen sehr gut situierte Leute leben. Statistisch ist das dann sehr anders. Im Riederwald gibt es diese anderen nicht.
Der Riederwald wurde als Mustersiedlung für Arbeiter erbaut in den 1920er Jahren.
Ja.
Daran
zum allergrößten Teil. Das war der Anfang davon. Damals war der Riederwald von der Überlegung, der Planung und dem Bau her wirklich eine Mustersiedlung. Für jede der Familien gab es eine Wohnung mit Küche. Es gab eine besondere Art Toiletten, die extra entwickelt worden waren. Zu jeder Wohnung gehörte ein Feuchtkeller, extra als Feuchtkeller gebaut, damit man dort Lebensmittel kühl lagern konnte.
Was heißt eine besondere Art von Toiletten?
Trockentoiletten mit Torf. Funktioniert gut. Und das mit dem Anschluss ans Kanalsystem, das hat wohl noch ein bisschen gedauert. Die Bevölkerung im Riederwald hatte als Familie jeweils eine Wohnung, die groß genug war für alle. Teilweise auch dann mit Mansarden und Außenzimmern die Möglichkeit, auch als größere Familie in einer solchen Wohnung zu wohnen. Da gab es Licht, da gab es Luft und es gab viele Gemeinschaftseinrichtungen. Nicht nur die Grünflächen, sondern auch eine Stadtteilbibliothek, ein Bürgerhaus, eine Lesestube, in der alle Tageszeitungen von Frankfurt aushingen, sodass man dorthin gehen und lesen konnte. Also Sachen, die für die Arbeiter, von der Arbeiterbewegung aus angeschoben, für alle da waren. Und diese Kultur hat den Riederwald sehr stark geprägt. Die letzten Reste davon gibt es immer noch.
Beim Bau der evangelischen Kirche, die ist 1963 gebaut worden.
Die zweite. Die ursprüngliche ist 1927 eröffnet worden, ist dann aber im Krieg zerstört worden. Wie ein ganzer Teil vom Riederwald, die haben es ziemlich abgekriegt.
Also Ihre jetzige Kirche stammt aus dem Jahr 1963, da ist sie gebaut worden. Wie viele Sitzplätze bietet sie?
Sie ist gebaut worden mit 440 Sitzplätzen, ein Riesenkasten. Es war sicher auch damals schon zu groß geplant, denn auch damals war die evangelische Gemeinde nicht so riesengroß. Mittlerweile ist es völlig überdimensioniert. Wir kriegen allenfalls mal bei einem Konfirmationsgottesdienst 300 Leute in die Kirche. Wir haben mittlerweile die Kirche innen umgestaltet. Es gibt keine festen Bänke mehr, sondern Stühle, mit denen man das unterschiedlich stellen kann. Das ist die Möglichkeit, da anders was draus zu machen.
Beim Bau der Kirche, also 1963, waren 4000 Menschen Mitglieder der Gemeinde.
Ja.
Wie viel sind es heute?
Etwas über 1000 noch. Die Tendenz ist durchgängig abnehmend, linear abnehmend, zwischen 20 und 40 evangelische weniger pro Jahr. Und das über 45 Jahre ungefähr. Also unabhängig davon, wie aktiv die Gemeinde war, welche Programme gemacht worden ist, wer Pfarrer war, wer Pfarrerin war, alles unabhängig davon, immer dieselben Zahlen.
Wie viele Menschen aus Ihrem Stadtteil besuchen denn durchschnittlich den Gottesdienst bei Ihnen, Pfarrer Balke?
7 bis 12.
Wenn Sie vor so einer kleinen Gruppe stehen, fühlen Sie sich da eher machtlos oder hilflos?
Eigentlich keins von beiden. Wir haben die Gottesdienste der Situation angepasst. Wir treffen uns nachmittags und nicht vormittags. Wir sitzen nicht mehr in der großen Kirche, sondern haben eine Kapelle, genannten Nebenraum, so eingerichtet, dass wir dort im Kreis sitzen. Der Altar gehört mit zum Kreis und im Kreis dann den Gottesdienst feiern. Das heißt, wir sprechen ständig miteinander. Wir beten nicht nur und singen und lesen in der Schrift, sondern wir versuchen auch die Schriftfragen, die Schriftauslegungsfragen gemeinsam anzugehen. Es ist jederzeit möglich, dass irgendeiner was fragt, was sagt, was manchmal auch Unpassendes dazu bringt, ein Erlebnis erzählt. Es ist eine völlig kommunikative Angelegenheit und es fühlt sich großartig an.
Und haben Sie Ihren Talar an?
Wenn es nicht zu heiß ist, ja.
Und wie geht das mit der Liturgie?
Haben wir so weit eingedampft, dass es nicht mehr störend wirkt.
Ich sehe schon, dieser Gottesdienst bei Ihnen ist etwas anders als in vielen anderen Kirchen.
Das ist so, ja.
Was haben Sie denn sonst noch geändert in Ihrer Gemeinde?
Ich glaube, dass von den Sachen, die in vielen, vielen, vielen evangelischen und katholischen Gemeinden das Gemeindeleben ausmachen, die sogenannten Gruppen und Kreise, die sich alle treffen und die unterschiedlichsten eigenen Sachen machen, das findet bei uns so nicht mehr statt, weil der Zuspruch einfach nicht mehr da war.
Also kein Seniorenkreis, kein Hauskreis, kein Chorprobe.
Doch. Es ist uns vor 10 Jahren gelungen, einen Chor neu aufzubauen und den gibt es bis heute. Und das ist wunderbar.
Also den gibt es, aber wie sieht Ihre Gemeinde sonst aus, wenn Sie sagen, die üblichen Kreise gibt es nicht?
Die gibt es nicht mehr, die sind sozusagen weggestorben. Der letzte war der Frauenkreis, der zuletzt einen Altersdurchschnitt von satt über 80 Jahre hatte. Und die Damen haben dann irgendwann beschlossen, wir schaffen es jetzt die 3 Stufen bis zum Gemeinderaum hoch nicht mehr, dann lassen wir es jetzt auch bleiben. Wir haben in der Gemeindeleitung zusammen uns vor Jahren schon zusammengesetzt und überlegt, was braucht der Stadtteil, was brauchen die Menschen hier? Und die Überlegung ging dahin, dass es sehr viel stärker um sozialdiakonische Angebote und sozialdiakonische Arbeit gehen müsste. Und dann haben wir versucht, das zu organisieren. Das machen wir bis heute als Träger von Einrichtungen oder als Kooperationspartner mit anderen Einrichtungen. Wir versuchen, das soziale Zusammenleben im Stadtteil Riederwald besser hinzukriegen und besser zu machen durch die Angebote, die wir machen können.
Sie haben auch Konfirmanden, ne?
Ja, jetzt wieder.
Ich habe gelesen, Sie organisieren Gespräche mit Prostituierten, Flüchtlingen und Drogensüchtigen.
Ja.
Das, mit den Konfirmanden zusammen.
Das Leben bildet sich so auch im Konfirmandenunterricht ab, wie es ist.
Das ist recht ungewöhnlich.
Ich weiß nicht. Gut, ich mache das schon so lange, dass es mir nicht mehr ungewöhnlich vorkommt. Das Einzige, was ich dazu höre, auch von Kollegen, ist, ach, das ist aber prima, dass du das machst. Ich weiß nicht, ob es andere machen.
Sie lassen die Jugendlichen auch reden über Schuld mit einer Gefängnisseelsorgerin.
Ja. Wo kann man besser über Schuld reden und über Vergebung, als mit denen, die deshalb zum Beispiel einsitzen, weil sie Schuld auf sich geladen haben.
Ich kann mir vorstellen, dass das den Jugendlichen auch viel Spaß macht.
Ja.
Lebensnah Eindruck, an den Themen ja, zu sein.
Den Eindruck habe ich auch. Die Rückkopplung oder das Feedback von den Jugendlichen ist auch im Normalfall gut. Zum Beispiel die Frequenz, also die Anwesenheit ist immer gut. Es ist ein anderes Arbeiten. Also mit Jugendlichen das Thema Schuld und Vergebung zu erarbeiten im Hinblick auf, da kommt dann jemand, der im Knast sitzt mit der Seelsorgerin und mit dem müssen wir das dann besprechen. Welche Fragen stellen wir denn? Ist anders, als wenn man irgendwie so im luftleeren Raum rumpopelt.
Oder als wenn Sie so ein schönes kleines Textchen vorlesen von 1973 zum Thema Schuld.
Ja, wäre im Riederwald jetzt auch nicht die angebrachte Methode.
Ja, wahrscheinlich nicht nur im Riederwald nicht. Aber lassen wir das jetzt. Wir beziehen uns heute mal nur auf den Riederwald.
Okay.
Wir spielen auch Musik in dieser Sendung. Sie haben uns Musik mitgebracht. Und zwar von Jamie Cullum, das Lied Photograph. Warum dieses Lied?
Ich liebe Jamie Cullum und seine Musikart sehr. Wir lieben ihn sehr, die ganze Familie. Der junge Mann macht einfach unheimlich gern Musik. Und das merkt man ihm an. Photograph ist eigentlich ein eher konventioneller Song und mich hat vor allen Dingen angesprochen die Refrainzeile, die drin ist. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann sehe ich so viel Magie. Aber damals hat sie mir gefehlt.
Her name was written on the photograph. Right next to her it's sunburned face. It all had happened in that long tall grass. About a mile from her old place. I can't remember how it started, if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over canopy. Just another story caught up in another photograph I found. It seems like another person lived that life a great many years ago from now.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Fred Balke, Konvertierter. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Fred Balke, Sie arbeiten als Pfarrer im Riederwald, das haben wir gerade gehört. Pfarrer aber wollten Sie eigentlich nie werden. Und doch haben Sie Theologie studiert in Bonn, katholische Theologie allerdings. Klären Sie uns doch mal darüber auf.
Gibt's nicht viel aufzuklären. Ich war katholisch. Ich komme aus dem Rheinland, aus einem kleinen Dorf. Damals etwa 600 Einwohner, mittlerweile werden es vielleicht doppelt so viel sein. In dem Dorf war man katholisch. Es gab eine evangelische Familie, mit deren Sohn ich nach dem Willen meiner Oma nicht spielen sollte, wie das halt damals so war. Ich bin sehr katholisch groß geworden in einer Großfamilie. Und die Art von Katholizismus und alles das, was damit verbunden war, hat mich tief geprägt. Es hat mich so sehr geprägt, dass ich zum Ende der Schulzeit dachte, Ich muss mich für irgendwas entscheiden, was ich studieren wollte. Und ich habe mich für nichts so sehr interessiert, wie dafür zu verstehen, was da mit mir passiert ist und was da überhaupt passiert in diesem Bereich des Religiösen. Und dann habe ich eben Theologie studiert. Ich wollte allerdings nie Priester werden, katholischer Priester, und habe ich deshalb einfach das Theologiestudium als Bildungsstudium angesehen und das zu Ende gebracht dann.
Sie wollten eigentlich lieber Gemeindepädagoge werden. Warum haben Sie denn diesen Wunsch nicht in die Tat umgesetzt?
Vieles von dem, was mir geschehen ist, geschah nicht so, dass es von mir aus freiwillig angestrebt worden wäre. Habe ich das jetzt vorsichtig genug ausgedrückt?
Ich hoffe. Ja, ich rätsel ein wenig.
Ja, ich habe während des Studiums eine ganze Reihe von Aktivitäten gemacht. Fachschaftsarbeit, die Unterstützung von Flüchtlingen, damals aus Chile und Argentinien, die vor den Militärdiktaturen geflohen waren. Und im Zusammenhang damit gab es eine ganze Reihe Aktivitäten, die dazu führten, dass es Konflikte mit der katholischen Kirche gab, also mit den katholischen Kirchenoberen. Deshalb bin ich zum Ende vom Studium aus dem Erzbistum Köln, in dem ich heimisch war, weggegangen und habe eine Stelle in einem anderen Bistum gesucht, gefunden, angetreten. Leider war es nicht ganz konfliktfrei auch an der Stelle und wurde dann schnell wieder beendet. Und dann dauerte es ziemlich lange, bis ich überhaupt wieder irgendwo Arbeit gefunden habe. Denn wie mir geheimnisvoll mitgeteilt wurde auf verschlungenen Wegen, sollte ich nicht mehr bei der katholischen Kirche angestellt werden.
Sie sind mit 24 Jahren nach Chile gefahren. Das war 1981, Fred Breike. Die Polizei hat Sie gleich zweimal festgenommen.
Ja.
Warum denn?
Das war im Zuge der Solidaritätsbewegung, hieß das damals. Wir hatten in der Stadt, aus der ich stamme, eine Gruppe gebildet, hauptsächlich sehr junge Leute, die mit chilenischen Exilanten zusammenarbeitete und einige Einrichtungen der katholischen Kirche in Santiago de Chile unterstützte. Die machte damals sehr viel Menschenrechtsarbeit für politisch Gefangene, Arbeiterpriester, Basisgemeinden. Wir hatten immer wieder Aktivitäten unternommen, um Geld zu sammeln, das wir nach Chile dann weitergegeben haben. Und dafür haben wir irgendwann einen Preis ausgerufen, selber, weil der Nobelpreis für unsere Freunde in Chile irgendwie nicht zu kriegen war. Es hat nie geklappt. Ein Jahr später hatten wir erstaunlicher und erschreckenderweise 500.000 deutsche Mark zusammen, die nach Chile gehen sollten. Das hing damit zusammen, dass der Bund der deutschen katholischen Jugend im Erzbistum Köln auf diese Aktion eingestiegen war und auf einmal ganz furchtbar viele Gruppen daran teilgenommen haben. Jugendgruppen, überall. In Köln, um Köln, Land, Stadt, überall haben sie mitgemacht. Und dann musste irgendjemand nach Chile fahren, um den Leuten in Chile, also der Bistumsspitze in Santiago, zu erzählen: Leute, da sind so viele beteiligt, irgendwer von euch muss diesen Preis entgegennehmen. Und das sollte auf dem Katholikentag 1980 in Berlin stattfinden. Eigentlich sollte das ein Dominikanerpater machen, der zu unserer Gruppe gehörte. Kurzfristig konnte der nicht. Und der Einzige, der Zeit und Geld hatte, diese Reise zu machen, war ich. Und dann bin ich halt nach Santiago geflogen.
Aber nicht mit 500.000 Mark im Gepäck?
Nein, mit der Information. Ich halte es bis heute für ein Wunder, dass ich angekommen bin. Ich habe kein Wort Spanisch gesprochen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben geflogen. Ich musste viermal umsteigen. Es war abenteuerlich. Und als ich ankam, wurde ich abgeholt von einer jungen Dame im Auftrag des Bistums Santiago. Und die erwartete einen älteren, würdigen Herrn. Ich war aber nun 24, Student und sah aus wie 16,5. Die hat eine halbe Stunde gebraucht, bis sie mich identifiziert hatte. Und danach ging es dann 3 Wochen über die verschiedensten Stationen, um dieses alles zu organisieren.
Sie saßen im Gefängnis. Was war denn der Grund?
Nur kurz. Es gab während der Militärdiktatur in Chile die Erscheinung, dass Leute von den Militärs verhaftet wurden und verschwanden. Die waren einfach weg. Und für diese Verschwundenen gab es dann auch in Argentinien viel mehr. Für diese Verschwundenen gab es einen Gottesdienst. Den habe ich besucht. Im Gottesdienst wurden die Namen der Verschwundenen genannt. Das war sehr ergreifend. Und Wir haben mitbekommen, dass hinten in der Kirche Leute unterwegs waren, die Gottesdienstbesucher fotografierten. Es war klar, das sind Leute vom Geheimdienst. Und dann habe ich die fotografiert. Während des Gottesdienstes konnte ich mich dann in der Kirche gut rumdrücken. Wir haben heimlich den Film aus der Kamera gedreht, einen anderen Film reingelegt. Irgendjemand hat den Film mitgenommen. Und als der Gottesdienst zu Ende war und wir rausgingen, musste ich nach rechts und alle anderen nach links. Ich bin keine 100 Meter weit gekommen.
Sie sind, Gott sei Dank, da wieder rausgekommen. Aber als Sie zurückkamen nach Köln, mussten Sie antreten. Und zwar beim Kölner Erzbischof Josef Kardinal Höffner. Der gehörte ja mehr zu den konservativen Katholiken.
So kann man es sagen, ja. Während ich in Chile war, bin ich mal zum Generalvikar dort bestellt worden, in Santiago. Bin dann hingegangen und er sagte mir, wir haben ein Problem. Wir wollten natürlich jemanden schicken und wir haben in Köln angefragt, ob das in Ordnung ist. Und die haben uns einen Brief geschrieben und haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ihr trennt die katholische Jugend des Bistums Köln von ihrem Bischof, weil die jetzt den Bischof von Santiago besser finden als den von Köln. Das hat zu noch einigen Verhandlungen geführt. Letztlich war es so, dass der Generalvikar selbst nach Berlin gekommen ist und den Preis entgegengenommen hat. Aber ich kam zurück und war derjenige, der organisiert hat, dass die katholische Jugend Kölns sich von ihrem Bischof trennt. Danach war das dann mit der Karriere nicht mehr so weit her.
Sie haben dann nichts mehr bekommen, kein Bein mehr an Deck in der katholischen Kirche. Was haben Sie denn dann gemacht?
Ich war über 2 Jahre arbeitslos und bin mit meiner Freundin hier in Frankfurt aufgeschlagen.
Warum Frankfurt?
Weil meine Freundin aus Frankfurt kommt. Wir hatten irgendwann die Situation, dass ich nichts mehr hatte und sie noch nichts. Und wir waren von der katholischen Kirche so angegessen, dass wir gedacht haben, nach Köln zu gehen, wo ich herkomme, ist nicht gut. Dann gehen wir nach Frankfurt, wo sie herkommt. Aber es hat meine Situation nicht verbessert.
In der katholischen Kirche?
Ich habe hier in Frankfurt in der katholischen Kirche und in keiner Untergliederung davon irgendetwas bekommen. Obwohl ständig signalisiert wurde, Theologen könnten wir gut brauchen.
Glauben Sie, dass das mit Ihrem Engagement in Chile zusammenhängt?
Das weiß ich. Es gab auch da so Sachen wie eine Tagung, wo ich einem Funktionär aus Köln begegnet bin, der mir dann in einer verschwiegenen Situation gesagt hat, du weißt, dass das nichts mehr wird, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Und dann sagte er noch, dann weiß es jetzt.
Und Herr Balke, sind Sie dann aus lauter Verzweiflung Protestant geworden?
Nein, ich habe mich beworben, immer weiter. Und meine 51. Bewerbung hat dazu geführt, dass ich als katholischer Theologe von einer evangelischen Gemeinde für die Kinder- und Jugendarbeit angestellt worden bin. Das führte dann allerdings in relativ kurzer Zeit zu ziemlich schizophrenen Situationen, wie zum Beispiel, dass ich als Gemeindepädagoge katholischer Theologe war und eine evangelische Konfirmandengruppe auf die Konfirmation vorbereiten sollte. Irgendwann war es einfach nicht mehr auszuhalten.
Das ist schwierig, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und der damalige Pfarrer, mein Chef, sagte mir, guck's dir an, dann überleg's dir. Und irgendwann habe ich es mir überlegt und habe dann beschlossen, die katholische Kirche zu verlassen und in die evangelische Kirche einzutreten.
Mir versichern ja immer wieder Menschen, die ich treffe, einmal katholisch, immer katholisch. Sie sind aber jetzt schon Jahrzehnte Protestant. Ist in Ihrem Innersten noch viel Katholisches verankert? Also ich kann mir vorstellen, Lieder zum Beispiel oder Gebete oder eine besondere Marienverehrung oder Weihrauch, den Sie gerne riechen. Ist es so?
Teile davon gibt es. Ich muss es an einer Stelle anders formulieren. Also wenn das so ist, dass man einmal katholisch ist und immer, dann war ich es nie. Deshalb kann ich jetzt gut Protestant sein. Ich habe von vielen meiner alten Freunde gehört, das könnte ich nie, weil sie diese Trennung von der katholischen Kirche irgendwie nicht hinkriegten. Es gibt ein paar Sachen, die schmerzlich sind. Es gibt wunderschöne katholische Kirchenlieder, die kann man als Evangelischer einfach nicht singen. Die sind aber trotzdem wunderschön. Das merke ich schon. Ich habe gemerkt, als meine Mutter gestorben ist und es eine Rosenkranzandacht gab, dass ich nach wie vor im Gebet sehr viel mit solchen Formen anfangen kann und ich kann mich darin auch bewegen. Das ist eher für Kolleginnen und Kollegen, sagen wir mal, irritierend.
Das kann ja auch durchaus bereichernd sein.
Das kann bereichernd sein, aber zunächst mal ist es einfach, huch, was ist denn das? Ich merke, dass es sehr schwierig ist für katholische Kollegen, wenn die mir begegnen. Der Umgang damit, dass ich das mal war und jetzt nicht mehr bin und dass es mir gut geht, besser als vorher, das ist schon sehr irritierend. Grob gesagt kann man es auch vereinfachen. Ich bin eine verkörperte Fluchtfantasie. Ich habe schon viele katholische Kolleginnen und Kollegen aus dem pastoralen Dienst getroffen, die mir kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, erzählen, wie leidvoll ihre Geschichte dort ist. Ich weiß manchmal nicht so genau, was ich mit den Erzählungen machen soll, aber natürlich sollen sie Leute doch erzählen. Ich habe noch nie jemandem gesagt, dann lass es doch. Aber das ist schon klar, dass das zusammenhängt. Ich bin das, was andere auch könnten, aber nicht tun.
Vielleicht, weil ihnen der Mut fehlt.
Vielleicht, weil die Gelegenheit fehlt oder die Abhängigkeit zu groß ist. Alles das sollte man nicht kleinreden. Wenn ich eine Familie zu unterhalten habe und als pastoraler Mitarbeiter irgendwo bin, kann ich nicht einfach gehen. Das ist so. Kein Vorwurf an irgendjemanden. Ich habe eine individuelle Entscheidung getroffen.
Und Sie sind ganz glücklich damit, so wirken Sie.
Mir geht es von der ersten Sekunde an glänzend damit. Mhm. Als ich zum Gericht gegangen bin, um aus der katholischen Kirche auszutreten, habe ich vorher gedacht, na, mal gucken, in welcher Stimmung du da hingehst. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich laut pfeifend auf der Straße lang gegangen bin und gedacht, so schlecht kann es nicht sein.
Was hat eigentlich Ihre Mutter dazu gesagt?
Meine Mutter hat dazu keine Stellung genommen. Mein Vater hat als einziges dazu gesagt, ja, haben die dir je geholfen? Und damit war der Fall für ihn erledigt.
Haben Sie eigentlich heute noch eine Verbindung zu Chile, Fred Balke?
Erstaunlicherweise ja. Meine Frau hat ein Dreivierteljahr in Chile gelebt als Jugendliche und eine ihrer Verwandten lebt immer noch in Chile. Außerdem waren unsere beiden Söhne unabhängig voneinander, beide für Monate in Südamerika und einer davon auch in Chile. Also irgendwie geht's nicht an einem vorbei.
Wir sprechen gleich weiter über Sie und die Arbeit in Ihrer Gemeinde. Nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Mercedes Sosa, das Stück Como la Cigarra. Was verbinden Sie damit?
Mercedes Sosa ist die Sängerin Argentiniens, die während der Militärdiktatur in Argentinien nicht auftreten durfte. Wir, meine Frau und ich, wir haben sie hier im Rhein-Main-Gebiet erlebt, im Bürgerhaus in Dreieich-Buchschlag. Da hat sie mal ein Konzert gegeben, ich glaube 1981. Ja, müsste so ungefähr hinhauen. Da hat uns eine chilenische Freundin hin verschleppt. Damals kannten wir Mercedes Sosa nicht. Ich glaube, wir waren die einzigen Europäer im Raum. Und das war wunderbar, ergreifend, eine wundervolle Sängerin. Das Lied, das sie singt, Como la Cigarra, ist eigentlich ein Kinderlied von Maria Elena Walsh, einer argentinischen Schriftstellerin, die hauptsächlich Kinderlieder und Kinderbücher geschrieben hat. Aber das Motiv der Heuschrecke eigentlich, die sagt, sie haben mich schon so oft umgebracht und immer komme ich wieder. Nach einem Jahr, da bin ich wieder da und singe zur Sonne.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Fred Balke, Pragmatiker. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wir haben jetzt schon viel gehört über Sie und Ihre Philippusgemeinde im Riederwald. Fred Balke, Sie haben in Ihrem Stadtteil einen der aktivsten Kreise zum Thema Asyl ins Leben gerufen. Ging dieses Engagement eigentlich von Ihnen aus oder von Ihrem Kirchenvorstand oder von beiden?
Weder noch.
Sondern?
Das ging von der Lage aus. Die Wohnungen im Riederwald werden von insgesamt 4 Wohnungsbaugesellschaften verwaltet. Die gehören denen. Und über die Wohnungsbaugesellschaften werden oft Wohnungen vergeben für Leute, die dringend eine Wohnung brauchen. Also wenn sie nach Frankfurt kommen, dringend eine Wohnung brauchen, übers Wohnungsamt oder sonst wie vermittelt werden, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht gering, dass sie irgendwann im Riederwald landen. Auf diese Art und Weise ist es schon sehr früh, 2014, 15, eine ganze Reihe von Leuten gegangen, die dann im Riederwald aufliefen und von denen wir festgestellt haben, die sind neu, die kennen sich nicht aus. Und damals, das war eine größere Gruppe, die aus Eritrea kam, kommen alle mit einer Herkunft und mit einer Geschichte, einer Fluchtgeschichte. Steckt die Erfahrung drin, man braucht Anknüpfungspunkte. Zu unserer Gemeinde gehört eine eritreische Familie, die da als Anknüpfungspunkt gedient hat, auch der Sprache wegen sowas. Und haben die Leute einfach mal zusammengerufen, was braucht ihr, um was geht's? Und dann stellte sich raus, sie sind in Notunterkünften untergebracht, in Pensionen, in kleinen Hotels, wissen nicht, wie sie mit den Kindern umgehen sollen, was das deutsche Schule ist. Sie brauchen die ganzen Materialien, die da sind. Sie hatten nichts mit und. Und dann haben wir angefangen zu organisieren. Mitten in dieses Organisieren hinein kam dann die Entwicklung, dass die Flüchtlingszahlen dermaßen stark angestiegen sind.
Also das war 2015.
15 dann. Diesen starken Anstieg, dem konnten wir in der Gemeinde uns entgegenstellen, weil wir schon etwas vororganisiert hatten. Das war nun nicht absichtlich, sondern es hat sich so ergeben.
Das heißt, Sie haben schon Strukturen geschaffen, um den Flüchtlingen, die dann ja in großer Zahl 2015 kamen, gut empfangen zu können. Kann ich das so übersetzen?
Ja, wobei wir nicht darauf gefasst waren, was da auf uns zukam. Aber wir waren vorbereitet. Und dann entwickelte es sich so, dass die nach Frankfurt zugewiesenen Flüchtlinge ja untergebracht werden mussten und die Stadt Frankfurt, die da sehr gute Arbeit geleistet hat, auf alle möglichen Gebäude zurückgriff und viele dieser Gebäude waren in den Gewerbegebieten und zum Riederwald und gehören große, alte Gewerbegebiete, wo immer irgendwas leer steht. Von da aus war es sehr schnell, dass wir große Gruppen von Flüchtlingen im Riederwald hatten und da konnten wir schon sowohl sagen, wir können was anbieten, als auch für Leute, die etwas tun wollten, sagen, kommt zu uns, wir schaffen die Struktur und ihr könnt tun, was ihr für richtig haltet und was Hilfe bringt.
Fanden das jetzt alle gut im Riederwald von den Menschen, die da schon länger leben oder stieß das auf Kritik, Fred Balke?
Wir haben im Riederwald bei der letzten Wahl den höchsten AfD-Stimmenanteil stadtweit gehabt. Von da aus können Sie sich ausdenken oder nachvollziehen, das ist nicht überall auf Begeisterung gestoßen, aber wir haben bisher keinen Gegenwind gehört oder gespürt. Erstaunlicherweise äußern sich diese Stimmen nicht laut.
Diese AfD-Wähler.
Die Fremdenfeindlichkeiten, da gibt es manchmal irgendwelche Sachen, dass auf der Straße was gerufen wird oder dass nachts irgendeiner mal in der Gegend rumgrölt. Aber das war es auch schon. Bei uns ist da noch nie was Zielgerichtetes angekommen, obwohl jeden Tag Gruppen von Leuten, die eindeutig anders aussehen als die Leute, die im Riederwald zu Hause sind oder großteils im Riederwald zu Hause sind, obwohl die ständig bei uns verkehren.
Was bieten Sie denn an, Herr Balke, vielmehr Ihre Gemeinde, damit sich die Flüchtlinge gut integrieren?
Das sind im Prinzip 4 verschiedene Bereiche. Einmal Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus. Dafür gibt es eine kooperierende ehrenamtliche Organisation, die Teachers on the Road, die man nicht hoch genug loben kann.
Das finde ich auch, denn das sind junge Leute. Ich habe selber welche erlebt, die neben ihrer Arbeit, also der eine arbeitete dann bei der GIZ, die andere bei der Stadt, neben ihrer Arbeit sagen die, wir kümmern uns um Flüchtlinge, wir geben Deutschunterricht. Und habe ich gesagt, warum macht ihr das? Ich muss doch jemand machen und wir haben Spaß daran.
Genauso läuft das und die Kompetenzen, die dabei erworben worden sind, sind einfach nicht zu überschätzen. Es ist unglaublich gut. Das Zweite ist, wir haben eine große Gruppe von Leuten, die einfach die sogenannten niederschwelligen Angebote gemacht haben. Treffen veranstaltet haben, wo Flüchtlinge und Nichtflüchtlinge sich zusammensetzen, miteinander reden, das deutsche Konversationszeug lernen, miteinander Gesellschaftsspiele spielen, Tee trinken, Kaffee trinken, Plätzchen backen. Alles das rauf und runter, so lange wie es notwendig ist, bis es dann in den dritten Bereich umschlägt, dass man Beratung braucht. Das ist einmal die übliche sogenannte Sozialberatung. Also ich habe da einen Brief gekriegt und verstehe ihn nicht. Was mache ich jetzt? Ich muss ein Formular ausfüllen und weiß nicht, was ich tun muss. Was machen wir jetzt? Das kann man alles abdecken. Das ist relativ leicht und einfach. Dann geht es aber auch in weitergehende Sachen. Wie finde ich eine Wohnung? Wie finde ich einen Job? Welche Sachen brauche ich? Wie kann ich, das ist jetzt die neue Situation, was jetzt massenhaft kommt, wie kann ich organisieren, dass meine Familie nachkommen kann? Alles das wird von Leuten beraten. Die niederschwelligen Angebote sind nicht mehr so bedeutsam. Das vierte ist eine Fahrradwerkstatt. Es hat sich bei uns eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die gespendete Fahrräder aufarbeiten und sie gezielt an Flüchtlinge abgeben. Mittlerweile sind auf diesem Weg über 500 Fahrräder ausgegeben worden. Ich begegne ständig in Frankfurt Fahrrädern, wo ich beim Hingucken denke, das hattest du schon mal.
Riederwald.
Das hatten wir schon.
Ja. Sie stellen zum Beispiel Fahrradpässe aus. Wie funktioniert denn das?
Ja, jedes Fahrrad, das bei uns durchgearbeitet wird und das von der Gruppe fertig gemacht wird, ist verkehrssicher. Und darüber wird ein Pass ausgestellt. Dieses Fahrrad hat eine Nummer, wird vermerkt, an wen es ausgegeben worden ist. Und die Leute, die es kriegen, die ein Fahrrad kriegen, kriegen auch den Fahrradpass mit, auf dem steht, das Fahrrad ist von uns. Es ist nicht gestohlen, es ist nicht sonst was, sondern es ist von uns ausgegeben worden.
Kann jeder Anbieter sein Fahrrad bei Ihnen abgeben oder muss das Fahrrad erst durch eine Qualitätskontrolle?
Nö, wir nehmen im Prinzip alles. Wir nehmen uns aber auch die Freiheit, die Sachen, die nicht mehr gängig zu machen sind, auch auszusortieren und auf den Schrott zu bringen. Das geht an manchen Stellen einfach nicht mehr. Wenn zu viel Geld reingesteckt werden muss für Ersatzteile,
dann lohnt sich das.
Das haben wir nicht. Mhm. Wir leben von Zuschüssen. Wenn es zu teuer wird, dann geht's nicht. Obwohl wir auch da gute Erfahrungen mit Unterstützung gemacht haben. Fahrradmärkte in der Gegend unterstützen uns, geben Ersatzteile zum Selbstkostenpreis ab und so. Also das lebt insgesamt alles sehr. Es ist sehr solidarisch.
Sie machen nicht alles selber, sondern kooperieren mit anderen Trägern. Das haben Sie vorhin schon mal gesagt. Mit wem kooperieren Sie denn zum Beispiel?
Wir kooperieren mit der evangelischen Familienbildung. Wir kooperieren mit der Diakonie Frankfurt und im Prinzip mit jedem, der nicht rechtzeitig sagt, das wollen wir nicht. Was zusammengehen kann, wird zusammen gemacht. Und da haben wir im Prinzip keine Schwellenängste.
Was würden Sie denn gerne noch anbieten, Fred Balke? Was brauchen die Menschen dringend?
Im Augenblick entwickelt sich es dahin, dass nicht nur die Flüchtlinge, sondern im Riederwald insgesamt, dass schulische Bildung mehr Unterstützung bräuchte. Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass in Deutschland der Erwerb von Bildung sehr stark vom sozialen Milieu abhängig ist, aus dem man stammt. Das wirkt im Riederwald so, dass es sehr wenige Riederwälder Kinder gibt, die gute Bildung haben, weil sie zu wenig Unterstützung erfahren. Da wäre viel mehr nötig. Dieses, was nötig wäre, könnten wir organisieren. Wir bräuchten aber mehr Ressourcen dafür. Wir bräuchten Personen, wir bräuchten Geld. Und das in einem Maß, das wir im Augenblick nicht zur Verfügung stellen können. Also es geht da um einige zigtausend Euro pro Jahr und ein paar Arbeitsstellen oder Honorarstellen. Das schaffen wir im Augenblick nicht, wir kriegen das Geld nicht zusammen. Da würden wir sehr gerne richtig loslegen und richtig zulangen. Haben wir eine Zeit lang hingekriegt, wir sind zweimal fast pleite dran gegangen, deshalb können wir uns leider nicht leisten.
Wie könnte das aussehen? Hausaufgabenhilfe, Stützkurse?
Ja, genau so.
Fabulier einfach
ja,
mal.
Ja, wir würden 2 bis 3 Nachmittage pro Woche das Gemeindehaus öffnen für Nachhilfe und Stützunterricht. Jeweils Honorarkräfte, studentische Kräfte anwerben, kein Problem, die im Verhältnis 2:1 mit Schülern arbeiten, jeweils 1 Stunde. Da könnten wir um die 30 bis 40 Schüler pro Woche unterstützen. Das Ganze würde im Jahr ungefähr 40.000 Euro kosten. Das ist die Krux, das haben wir nicht.
Das würde den Schülern helfen und den Studenten.
Ja, genau so.
2015, wir haben das schon erwähnt, sind viele Flüchtlinge ins Land gekommen. Hat sich das Land seitdem verändert? Fred Balke, wie sehen Sie das?
Andersrum, 2015 hatte sich das Land auf einmal verändert. Denn da gab es ganz furchtbar viele Leute, die nicht nur helfen wollten, sondern es auch getan haben. Wir haben regelmäßige Koordinationstreffen der Helfer in dem Bereich Flüchtlingsarbeit. Wir stehen jetzt vor unserem 17. Treffen. Und wir hatten mal ein Treffen, da waren es über 65 Leute, die sich da getroffen haben. und mitmachen wollten und das auch getan haben. Da hat wirklich jeder irgendwas gemacht. Das ist über die Zeit weniger geworden. Es ist auch immer gezielter geworden. Und über die Kooperationen, die wir haben, sind Leute auch zu Kooperationspartnern abgewandert. Das ist alles wunderbar und in Ordnung. Jetzt ist es wieder so, dass wir mit denen, die solidarisch da arbeiten, eigentlich eine kleine Gruppe sind. Und drumherum ist es mal wieder so, dass es eher etwas ausländerfeindlich zugeht oder sagen wir mal zurückhaltend. Oder so, dass man nicht sagen kann, dass Integration politisch wirklich angeschoben würde. Denn es wird ja an keiner Stelle irgendein Programm entwickelt, wie das denn nun stattfinden soll, wie das nun werden soll.
Na, so wie im Riederwald.
Die Mittel dafür, die man bräuchte, die haben wir dann doch nicht und die kriegen wir auch nicht zusammen. Die werden einfach nicht zusammengestellt. Stattdessen gibt es hin und wieder mal ein paar Symbole. Da wäre noch ganz was anderes notwendig. Das ist eigentlich so, wie es lange Zeit vorher auch schon war. Und die Auswürfe, die das jetzt hat, zum Beispiel dieser widerlichen Form von Anbiederei an die AfD, das gab es früher ja auch schon immer mal. Also da hat sich so viel nicht verändert. Es hat sich nur gezeigt, es gibt auch was anderes. Und dieses andere ist ganz, ganz stark. Es hält sich nur mal wieder oder manchmal ein bisschen zurück.
Haben Sie Angst?
Wovor? Wovor sollte ich Angst haben?
Ich weiß nicht.
Nein, bis jetzt noch nicht.
Wenn Sie sich was wünschen dürften, Fred Balke, was wäre das außer den Mitteln für die Bildung?
Noch ein paar Leute mehr, die mitmachen. Immer wieder und immer wieder. Was man nicht sieht, ist, wie viel Organisationsarbeit hinter diesen Arbeitssachen steckt. Wenn bei uns die Leute arbeiten mit den Flüchtlingen direkt, dann brauchen die Ressourcen. Diese Ressourcen müssen eingeworben werden. Das muss organisiert werden. Da ist eine ganze Menge Management hinter. Das ist mein Part hauptsächlich. Mehr mache ich eigentlich nicht. Das Bestärken, das Unterstützen, alles das. An der Stelle könnten wir immer noch mehr Leute brauchen und mehr Mittel. Und das wäre schön, wenn es da noch ein paar Leute mehr gäbe.
Das können wir Ihnen jetzt an der Stelle leider nicht erfüllen, aber vielleicht tut sich ja was. Aber ein Musikwunsch, der geht noch, den können wir Ihnen erfüllen. Sie haben sich noch eine Musik ausgewählt, nämlich?
Gentle Giant, Nothing at All. Das finde ich sehr schön, dass das endlich mal im Radio gespielt wird.
Was finden Sie denn so schön daran?
Ach, Gentle Giant war eine Gruppe in den 70ern, zur sogenannten Progressive Rock gemacht haben, die fast symphonische Rockmusik entwickelt haben, mit sehr überraschenden instrumentalen Stücken, mit chorischen Elementen, fünfstimmigen Gesang, Sprechstücken zwischendrin. Es ist eigentlich wunderbar, man kann es nur nicht immer hören, je nach Stimmung. Aber dieses Stück, Nothing at All, ist am Anfang sehr eingängig und wird dann zwischendurch mal furchtbar chaotisch. Ich hätte gerne mal ein Konzert im Original mitgekriegt, weil die da auf der Bühne mit bis zu 40 Instrumenten dann gespielt haben und alles Mögliche gemacht haben. Die alten Herren mittlerweile von Gentle Giant gibt's immer noch. Die treten jetzt mittlerweile unter der Bezeichnung Three Friends auf und spielen immer noch ihre alten Sachen.
Toll. Bevor wir das Stück jetzt hören, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Fred Balke. Es hat viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen über die Kirche zu unterhalten. Ich hoffe, auch Ihnen beim Zuhören hat es Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten und Dranbleiben, sagt Andrea Seeger.
Pass by.